Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Reden von CDU und FDP haben nochmal bestätigt die Einschätzung, die die Koalition zu den Anträgen, die im Herbst letzten Jahres gestellt worden sind, getroffen hat. Wir hatten diese Anträge auch im Controlling-Ausschuss. Und ein Teil der Dinge scheint offene Türen einzurennen. Ein Teil der Dinge sind selbstverständlich und alles und diese ganzen Forderungen haben eins gemeinsam. Sie erreichen nie den Grad der Konkretisierung, der es bedurfte, um tatsächlich die Probleme der Geno tatsächlich zu analysieren. Und es erreicht schon gar nicht den Grad der Präzisierung, über Lösungsvorschläge nachzudenken. Eine Standortkonzept kann man immer verlangen für alles in der Welt. Was genau heißt das? Heißt das Standorte aufgeben? Das haben wir schon wegdiskutiert, das haben wir herausgefunden, dass keine gute Idee ist. Behalten Standorte, Medizinstrategie, was heißt das? Alle diese Dinge, diese Forderungen sind so banal und unspezifisch, wie es nur geht. Das ist Stammtischebene und Stammtischebene löst in der Geno kein einziges Problem. Und dabei sind wir uns, wenn Sie sich an die Debatten der letzten Monate im Controlling-Ausschuss erinnern und an die Möglichkeiten, dort Fragen zu stellen und an die Art und Weise, wie dieser Ausschuss auch in der Koalition JIDE die Geno-Geschäftsführung aufgefordert hat, Dinge offen zu legen. Wir haben sie offen versucht rauszukriegen, wo sind die Probleme. Wir haben ein Controlling-System eingeführt, was es vorher nicht gab. Wir kriegen jeden Monat die Kennzahlen, die dort die Geno fabriziert. Und all das haben wir nicht gemacht, weil wir Stammtischparolen rausgegeben haben, sondern weil auch die Koalition und insbesondere die Gesundheitssenatorin ein extremes Interesse daran hat, diese Geno in irgendeiner, so gut es geht, zu sanieren, ohne dass es zulasten derjenigen Menschen geht, die dort arbeiten und ohne dass es zulasten der Menschen geht, die dort Hilfe suchen. Das geht nämlich nicht. Und ja, es gibt eine neue Geschäftsführerin. Ja, wir müssen uns darüber unterhalten, wie wir Fachkräftemangel beheben. Zu sagen, wir brauchen ein Fachkräftekonzept, ist selbstverständlich. Wir wissen aber, dass wir die Ausbildungskapazitäten für Pflegekräfte in Bremen vor 2 Jahren hätten verdoppeln müssen, um im Jahre 2030 genug Pflegekräfte zu haben. Das wissen wir. Und deswegen müssen wir gucken, wie kommen wir denn dahin, dass das passiert? Wie kriegen wir genug Bewerberinnen und Bewerber? Wie kriegen wir es hin, dass ein Standort entsteht, wo wieder genug Pflegekräfte ausgebildet werden? Das ist eine konkrete Aufgabe. Und die haben wir bisher auch noch nicht richtig gelöst. Keine Frage. Aber die steht auf der Agenda. Und das sind spezifische Analysen und spezifische Forderungen, wie man sowas angeht. Allein pauschal zu fordern, wir brauchen ein Fachkräftekonzept, hilft niemandem. Was auch nicht hilft ist, dass man externe Effekte ausblendet. Ich will noch mal ein Beispiel sagen. Ich habe mich hingesetzt und habe geguckt, wie der Landesbasisfallwert in Bremen in den letzten 10 Jahren gestiegen ist. Und ich habe mich auch hingesetzt, wie sind die Tariferhöhungen plus Preissteigerungen, welche Effekte hatte das?
Herr Rupp, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Bentsch?
Ja.
Herr Bentsch, bitte.
Ja, es geht um die Fachkräfteausbildung. Ist Ihnen bekannt, dass wir in Bremen auf der einen Seite akademischen Nachwuchs haben, Stichwort Hochschulausbildung für Pflegekräfte, für Hebammen und so weiter, und auf der anderen Seite für die nicht akademischen Pflegekräfte den Weserbildungsverbund? Und in dem Zusammenhang, weil Sie ja sagten, hier Stammtischparolen, ist Ihnen bekannt, dass dieser Weserbildungsverbund extrem finanzielle Probleme hat, sich an den Senat gewandt hat und bis heute keine Antwort hat? Bauen Sie das bitte in Ihren Redebeitrag ein, kann ja auch in der zweiten Runde sein. Ist Ihnen das bekannt?
Ich wüsste jetzt nicht, warum das mein Argument, dass Sie Stammtischparolen verbreiten, entkräftet. Wenn es ein spezifisches Problem gibt,
dann hätten Sie es benennen können. Und ich höre Ihnen immer zu, wenn Sie spezifische und genaue Probleme schildern und Ihre Vorstellungen machen. Das wissen Sie genau, dass ich sehr genau zuhöre. Und ich würde Ihnen recht geben, wenn Sie auf dieses Problem eine Lösung hätten. Wenn ich das Problem rauskriege, gucke ich nach, ob das stimmt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es eben alleine nicht reicht, ein Fachkräftekonzept zu fordern, dann müssen Sie eine Vielzahl solcher Kleinigkeiten mal auflisten und sagen, wie Sie es besser machen würden. Ich würde jetzt noch mal gerne zu sprechen kommen auf die externen Dinge. Ich habe gesagt, und das trifft heute wie einiger Zeit, der Landesbasisfallwert ist nicht gestiegen in der Weise, wie es Tariferhöhungen und Preiserhöhungen notwendig gemacht hätten. Ich habe es versucht auszurechnen, das macht für die Geno ungefähr ein Minus von 14 Millionen Euro jährlich. Und man kann doch nicht einfach so einen Effekt wegstreichen. Da muss man sich darüber Gedanken machen, und das gilt dann auch für alle anderen Kliniken, wenn es so ist, dass der Landesbasisfallwert Tariferhöhungen und Preissteigerungen nicht abbildet, dann muss der Landesbasisfallwert in eine Liste der Probleme oder der Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Selbstverständlich. Und wenn es so ist, und wir haben das schon gesagt, wir müssen uns Gedanken machen, dass wir die Geno vom Kapitaldienst langfristig befreien. Das ist in diesem Haushalt gar nicht so einfach. Aber das ist das Ziel. Das sind auch nochmal ungefähr 10 bis 12 Millionen. Und dann haben wir das Problem, dass das sehr geschätzte Personal die Untergrenzenverordnung möglicherweise dazu führt, dass wir in bestimmten Stationen jetzt genug Pflegepersonal haben, aber möglicherweise in anderen Stationen nicht. Das ist etwas, da müssen wir im Controlling-Ausschuss einen Blick drauf werfen. Ja? Kann es sein, dass wir auf der einen Seite etwas reparieren und auf der anderen Seite, weil wir nicht genug Pflegekräfte haben, wieder ein Problem erzeugen, weil Stationen nicht besetzt werden können? Das sind sozusagen präzise Analysen, und dann müssen wir gemeinsam gucken, was wir da draus machen und nicht einfach sagen, wir brauchen ein Fachkräftekonzept. Ich melde mich in der zweiten Runde nochmal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Anwesende, ich hatte ja angedroht, dass ich nochmal nach vorne komme und etwas sage. Ich will noch mal vorweg schicken, dass bei aller Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, betriebswirtschaftlichen Betrachtung der Krankenhauslandschaft und insbesondere der Geno das erste Ziel ist, eine optimale gesundheitliche Versorgung für die Menschen in Bremen und auch für die Menschen umzu. Das hört sich banal an, aber vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Pandemie und ihrer Auswirkungen und der Notwendigkeit, sie einzudämmen, ist das ein Ziel, was wir auf jeden Fall verfolgen, weil es kann nicht sein, dass aus wirtschaftlichen Gründen die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung in Bremen und umzu in irgendeiner Weise eingeschränkt, wenn nicht gar gefährdet wird. Und bei der Frage, was haben wir für eine Medizinstrategie? Hatten wir bislang immer gesagt, wir wollen eine Balance zwischen einer spezialisierten, hochspezialisierten medizinischen Angeboten und einer wohnortnahen Versorgung. Das ist auch, hört sich auch zunächst banal an, aber wenn man sich die Forderung anguckt, bestimmte Dinge irgendwo zu zentralisieren und anderswo wegzulassen, dann ist es keine banale Frage, sondern das ist die Frage tatsächlich einer wohnortnahen Versorgung auf der einen Seite und gute Spezialangebote auf der anderen Seite. Wenn man im Controlling-Ausschuss war und die Berichte gelesen hat, dann weiß man auch, wir sind heute mit der Geno nach 12 Monaten weiter als letztes Jahr im September. Das erste Quartal hat deutliche Anzeichen dafür gezeigt, dass die Maßnahmen, die wir im letzten Jahr angeschoben haben, durchaus erfolgreich waren. Und zwar waren die Ergebnisse im ersten Quartal im Vergleich zum ersten Quartal 2019 durchaus akzeptabel. Und dann haben wir das Problem Corona. Und jetzt haben wir nicht nur das Problem, dass wir eine Medizinstrategie brauchen, sondern ich hörte ja auf den Antrag, dass man CDU endlich eine Corona-Strategie für die Geno entwickelt. So einen Antrag brauchen wir nicht. Wir wissen
alle zusammen, dass es notwendig ist, zu gucken, welche Schlussfolgerungen und welche strategischen Überlegungen müssen wir eigentlich vor dem Hintergrund von Corona ziehen, weil dass dieser Virus oder diese Form von Pandemie die letzte ist und dass die im nächsten Jahr oder dass die in den nächsten Monaten zügig vorbei ist, das glaubt niemand. Deswegen müssen wir uns, was Gesundheitspolitik angeht, darauf einstellen. Ich muss offen gestehen, diese Debatte steht noch aus. Das ist eine der wichtigen Aufgaben auch der Gesundheitsdepot und der Gesundheitspolitikerin für die nächsten Monate, da was vorzulegen. Da bin ich sozusagen ein Stück weit raus, weil Gesundheitspolitiker bin ich nicht. Aber es ist notwendig. Dann gab es immer noch die Forderung, vor diesem Hintergrund ist das besonders interessant, dass man sagt, es kann ja nicht sein, dass die Gesundheitssenatorin auch gleichzeitig Vorsitzende des Aufsichtsrates ist und stattdessen will man jemanden vom Finanzressort da reinsetzen und das Finanzressort die Verantwortung für die Genot übertragen. Bei aller Wertschätzung des Finanzressorts, und die meinen und die wissen auch, dass ich das ernst meine, ich befürchte, das ist überhaupt keine gute Idee. Weil zurückgeklappt zum ersten Ansatz, wenn die gesundheitliche Versorgung das Wichtigste ist, um was wir streiten, dann gehört das auch in die Verantwortung des Gesundheitsressorts und ich meine, dann gehört auch der Aufsichtsratsvorsitzenden jemand aus dem Gesundheitsressort, insbesondere der Senatorin für Gesundheit. Das ist, was Gesundheitspolitik angeht, meines Erachtens die beste Lösung. Springerpool. Es gibt zwei, drei Dinge, die wir noch diskutieren müssen. Wir haben geschafft, einen sogenannten Springerpool zu machen, also Menschen, die Pflegekräfte die und Ärzte, die so hin und her in verschiedenen Standorten zu arbeiten kommen. Das ist ausbaufähig, weil gleichzeitig ist die Leiharbeit noch nicht eingedämmt, also teure Leiharbeit. Das ist ein Problem, da müssen wir ran. Da müssen wir hingucken, warum ist das eigentlich so? Es ist scheinbar absurd, aber das müssen wir gucken. Und wir brauchen auch noch mal die Frage DRGs und MDK. Was ich mir angeguckt habe, ist diese DRG-Frage und die damit gekoppelten Abrechnungen und die Kritik der Abrechnungen mittlerweile ein solch bürokratischer Dschungel, dass ich bezweifle, dass das zur besseren Versorgung der Gesundheit Menschen in Bremen dient. Was da an Beurteilungen, Abrechnungen, Einschätzungen und so weiter gefordert wird, von Menschen, von Ärztinnen und Ärzten, vom Pflegepersonal. Das ist meines Erachtens jenseits von Gut und Böse. Da müssen wir ran, das müssen wir kritisieren und möglicherweise vereinfachen oder diese DRGs insgesamt auf den Prüfstand stellen und eine andere Form von Krankenhausfinanzierung überlegen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.